heute. Wieder ein kleines Bildchen. Das ist so das Maximum, was ich ins Auto reinkriege. Ja. Könnt ihr alle was erkennen? Ja. Ist richtig rum? Ja, ist ein bisschen. Also die Farben sind in Wirklichkeit ganz anders. ja, mehr Rotlicht alles, ja. Ich versuche, geistliche Wahrheiten in Alltagssituationen reinzupacken, um den Leuten, das hat auch in der Ausstellung in der Nachbargemeinde von Lüdenscheid gehangen, um den Leuten was nahe zu bringen. Das Bild heißt, den Himmel plündern. Ja, es wäre interessant, was ihr jetzt da rauslest. Das ist so eine Alltagssituation bei uns, wenn ich nach Hause komme vom Einkaufen. Hast du mir was mitgebracht? Ja, kennt ihr vielleicht von euren Kindern. Vielleicht wart ihr selber so damals. Es werden die Taschen ausgeräumt und geguckt, was im Korb ist oder in dem Jutesack oder was auch dabei ist. Hast du mir was mitgebracht? Und genau diese Situation möchte Jesus bei uns sehen, dass wir ihn plündern. Ja, er sagt, ich deck euch oder ich habe euch schon den Tisch gedeckt, im Angesicht eurer Feinde sogar. Ja, der biegt sich vor lauter Sachen und ihr bettelt immer, kriege ich bitte was, bedient euch, sagt Jesus, ich freue mich drüber. Also ich hoffe, man sieht, dass ich mich freue, dass die Kinder das machen, auch wenn es manchmal ein bisschen nervig ist. Aber Jesus freut sich drüber, wenn wir das machen. Das ist eine Sache, die wirklich nur jemand verstehen kann, der den Heiligen Geist hat. Das kann ein Mensch nicht verstehen, diesen Fakt, dass wir uns bedienen sollen bei Jesus, der den Heiligen Geist nicht hat. Vers fällt mir jetzt gerade nicht ein. Ihr habt den Geist der Wahrheit, damit ihr die Dinge kennt. Genau, ihr habt nicht den Geist der Welt, sondern den Heiligen Geist, damit ihr die Dinge kennt, die euch von Gott geschenkt sind. Das heißt also, wir als Christen können in eine Welt reingucken, die für andere Menschen verschlossen ist. Sollten zumindest reingucken können. Andere sagen, du hast wohl einen Vogel oder einen Knall oder so, die verstehen das absolut nicht, aber wir können ins Reich Gottes reingucken. Das ist ein Wachstumsprozess und darum geht's mir heute, dass wir Christen wirklich anders ticken. Ich habe ein paar Beispiele rausgesucht aus dem Neuen Testament. Wir Christen ticken wirklich anders. Nicht wie die Welt tickt, sondern wir ticken anders, weil wir ins Reich Gottes reingucken können. Ja, okay. Ich lasse das mal hier stehen. Es sind schon viele Dellen oben drin. Einen Text habe ich rausgesucht aus der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 20. Paulus ist unterwegs, eine seiner Missionsreisen. Und er kommt nach Troas und weiß, ich habe nicht so viel Zeit für die Leute in Troas. Wie sagt man, Trojaner? Oder Troasaner, keine Ahnung. Und deswegen nimmt er sich den ganzen Abend frei und es wird eine Extremveranstaltung. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Am ersten Tag der Woche, Apostelgeschichte 20, Vers 7, am ersten Tag der Woche, aber als wir versammelt waren, um Brot zu brechen, unterredete sich Paulus mit ihnen, da er am folgenden Tag abreisen wollte. Und er zog das Wort hinaus bis Mitternacht. Ich weiß nicht, wann die angefangen haben, aber es war schon was Längeres. Es waren aber viele Lampen in dem Obersaal, wo wir uns versammelt hatten. Ein junger Mann aber, mit Namen Eutychus, saß im Fenster und wurde von tiefem Schlaf überwältigt, während Paulus noch weiter redete. Und vom Schlaf überwältigt, fiel er vom dritten Stock hinunter und wurde tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab und warf sich über ihn. Und ihn umfassend sagte er, macht keinen Lärm, denn seine Seele ist in ihm. Und als er wieder hinaufgestiegen war und das Brot gebrochen und gegessen hatte und lange bis zum Anbruch des Tages geredet hatte, also er redet weiter, predigt weiter, reiste er so ab. Sie brachten aber den Jungen lebend und wurden nicht wenig getröstet und ermutigt. kennt ihr vielleicht die ganze Begebenheit. Der Paulus tickt anders. Versetzt euch mal in diese Situation, das würde bei uns passieren oder in einer ganz normalen Gemeinde, dass jemand wirklich stirbt in diesem Augenblick, fällt aus dem Fenster runter und es wäre wahrscheinlich die absolute Katastrophe. Es würde, die Leute wären aufgescheucht, wie die Hühner links und rechts laufen. Das, was gepredigt worden ist, wäre wahrscheinlich völlig weg. Da würden die sich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Und wir würden sagen, klar, wahrscheinlich war der ganze Saal so voll, dass der Eutychus gar keinen Platz mehr gekriegt hat. Alle Bänke waren voll, alle Stühle waren voll und er musste sich ans Fensterbrett setzen. Es war vielleicht der allerletzte Platz. Vielleicht hat er einen anstrengenden Tag hinter sich und irgendwann nach einer Stunde oder zwei Stunden Predigt werden eben die Augendeckel schwer. Und dann ist er rausgefallen aus diesem Fenster. Aber wir müssen wissen, weil wir eben diesen Blick ins Reich Gottes haben oder in die geistliche Welt, dass es wirklich jemanden gibt, der das verhindern möchte, dass das Wort Gottes mit Kraft gepredigt wird. Und bei Paulus war Power dahinter. Da war die Kraft Gottes zu spüren. Der das nicht möchte, ist der Feind Gottes, der Teufel. Und er nutzt diese Situation und stößt den aus dem Fenster raus. Er ist der Fachmann im Würgen, im Rauben und im Morden, im Durcheinanderbringen. Und das möchte er. Der Teufel hat Jesus erlebt damals. Hat gemerkt, wenn Jesus auftritt, der Sohn Gottes, dann muss ich weichen, dann kriege ich die rote Karte. Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese Predigt von Haso. Die rote Karte, Platzverweis. Und Jesus hat gesagt, es ist mein Auftrag, die Werke des Teufels zu zerstören. Und das hat er in großem Stil gemacht. Die sind reihenweise rausgeflogen, die Dämonen. Jesus hat Kranke geheilt. Ist auch der Teufel im Hintergrund. Und der Teufel versucht es natürlich auf jeden Fall, das zu verhindern, dass andere das mitkriegen, dass die Kraft Gottes da ist. Jesus sagt, macht ihr weiter. Macht ihr dasselbe weiter, was ich angefangen habe. Ihr werdet sogar noch größere Dinge machen, durch den Heiligen Geist, der in euch drin wirkt. Und das versucht er zu verhindern, zu stören, durcheinander zu bringen in dieser Situation. Aber dieser Paulus, der lässt sich nicht irritieren. Er zeigt dem Teufel wirklich die rote Karte und er ist gehorsam. Der Paulus, der guckt in die geistliche Welt und sieht genau, was er jetzt zu tun hat. Der lässt sich nicht durcheinander bringen wie die anderen in der Gemeinde, sondern sieht diesen jungen Mann liegen, blutend wahrscheinlich, ein bisschen ekelig sowas, aus dem dritten Stock. Die Häuser waren nicht so hoch wie heute, aber es hat gereicht, um tot zu sein. Und er war tot. Der die Apostelgeschichte geschrieben hat, war Arzt, der Lukas, der weiß, wann ein Mensch tot ist und wann nicht. Er ist gehorsam, der Paulus, und hört genau, von Gott her ist es jetzt nicht dran, dass dieser junge Mann, dieser Eutychus, stirbt. Und legt sich auf ihn drauf. Hätte er auch anders machen können, aber er tut das. Und er kommt wieder zum Leben zurück. Das ist ein Gott des Lebens. Diese Kraft Gottes ist von ihm, also von Gott selber, durch den Paulus zu diesem Eutychus geflossen. Und Leben kommt hervor. Da hat jemand wirklich das Leben berührt. Und es ist genau das Gegenteil von dem passiert, was der Teufel bezweckt hatte eigentlich. Es steht drin, nicht wenige wurden durch diese Situation getröstet und ermutigt. Stellt euch das mal vor. Ihr seht jemand, der offensichtlich tot ist, der zum Leben zurückkommt. Ihr seht diese Kraft Gottes. Ich wäre total ermutigt. Ja, das ist ein Kribbeln, ja, wenn man das mitkriegt. Das Leben berühren. Wirklich Gottes Leben, das ewige Leben berühren. Da ist Vollmacht dahinter. Und es ist dieselbe Kraft, die da zu spüren ist, durch die Gott alles geschaffen hat damals. Siehe, es war sehr gut. Die ganze Schöpfung. Dieselbe Kraft, die das Meer auseinandergedrückt hat, dass sein Volk durchgekommen ist, kommt in diesen Paulus zum Vorschein. Soll auch in uns zum Vorschein kommen. Dieselbe Kraft, die in Jesus drin war, durch die er seine Wunder getan hat, kommt da zum Vorschein, durch die Jesus auferweckt worden ist. Diese Kraft, diese Power ist da. Und danach habe ich wirklich Sehnsucht, absolut Hunger danach, das zu erleben. Vielleicht könnt ihr das, diesen Wunsch mit mir teilen? Ich sehne mich wirklich danach und es ist auch Gottes Wunsch, dass das immer mehr zum Vorschein kommt. Diese Kraft Gottes, nicht bla bla, das Wort, das Reich Gottes besteht nicht in Worten, in bla bla, sondern in Kraft, schreibt dieser Paulus später. Das will ich und ich werde das sehen, wir werden das sehen, diese Kraft. Jesus wartet nur darauf, dass wir sagen, ja, ich bediene mich jetzt. Es ist da, es ist da. Ich will gehorsam sein, deine Impulse aufgreifen. Die ganze Apostelgeschichte ist voll mit diesen Berichten. Also eine meiner Lieblingsgeschichten ist diese Petrus-Predigt, Apostelgeschichte 2. Bei einer Predigt bekehren sich 3000 Leute. Das wünscht man sich natürlich als Prediger und das ist super toll. Aber das sollte Standard sein. Ja? Wenn Menschen mit dem Leben berührt werden, konfrontiert werden mit dem Leben Gottes, dann können die nur fragen, was sollen wir tun? Es ging ihnen durchs Herz, heißt es da drin in diesem Bericht. Es ging ihnen mitten durchs Herz. Also nicht hier rein und da wieder raus, sondern ins Herz. Und es wird so kommen. Oder durch die, der Storch hat diesen Smith Wigglesworth einige Male erwähnt. Ich habe die Bücher wieder rausgezogen. Ich habe mich früher schon mal mit ihm beschäftigt, mit diesem Mann. Habt ihr auch schon mal was gelesen von ihm? Nein? Tut das mal. Einer nickt. Es ist toll. Der hat Krankheiten, also der hat eine ganz bestimmte Salbung oder Gabe gehabt, gegen Krankheiten vorzugehen. Wenn jemand mit Magengeschwür gekommen ist, hat er wirklich reingeboxt in den Magen. Ja. Er hat wirklich die Geistlichen oder die Dämonen dahinter gesehen, die da reingekrallt haben, hat die rausgeschmissen. Und die waren geheilt, die Leute. Die Sabine, meine Frau, hatte heute Morgen Kopfschmerzen. Die Kopfschmerzen sind weg. Also ich habe nur leicht geklopft, aber ich hatte dieses Beispiel so im Hinterkopf mit diesem Smith Wigglesworth. Aber sie waren wirklich weg, sagt sie jedenfalls hinterher. Okay. Es muss uns aber irgendwas verloren gegangen sein, versteht ihr? Es muss irgendwann im Lauf der Kirchengeschichte was verloren gegangen sein. Zur Illustration möchte ich mal so ein Bild gebrauchen, damit man sich das irgendwie vorstellen kann. Ich brauche immer viele Bilder, um mir was zu merken. Stellt euch vor, ihr legt euch eure Lieblings-CD in Player ein, dreht richtig auf, die Musik, die gefällt euch und ihr seid da voll drin und nehmt den Takt so auf im Laufe der Zeit und ihr fangt an zu tanzen. Es ist, ihr entspannt, ihr fühlt euch wohl, es ist wunderbar. Dann kommt jemand in den Raum rein, der nicht hören kann. Der ist taub, hat vielleicht noch nie im Leben Musik gehört. Also kennt es überhaupt nicht, diese Dimension. Und der sieht, boah, der fühlt sich wohl. Das muss was Positives sein, was Angenehmes sein. Und er fängt jetzt auch an, irgendwie so zu schnipsen, aber hat keinen Takt, keine Musik. Und ja, nett, aber so der Bringer ist es ja auch nicht. Und er hört auf irgendwann. So kommt mir das wirklich vor. Wir spielen oft Gemeinde, also nicht wir jetzt speziell, aber Gemeinde als ganzer Leib. Wir tun so. Ich möchte keinem zu nahe treten, aber die Kraft ist noch nicht so da. Wir haben noch nicht diese Dimension. Aber Jesus wartet darauf, dass wir uns bedienen und sagen, wir wollen rein. Hast du uns was mitgebracht? Sagt, ja, Jesus, es ist vollbracht, es ist alles da, der Tisch ist gedeckt. Bedien dich. Eine zweite Geschichte, ein Kapitel vorher, Apostelgeschichte 19. Auch wieder Paulus aktiv und unterwegs. Ephesus. Ich lese es einfach mal vor. Kommt nach Ephesus rein und er fand einige Jünger und sprach zu ihnen, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, nachdem ihr gläubig geworden seid? Sie aber sprachen zu ihm, wir haben nicht einmal gehört, dass der Heilige Geist überhaupt schon da ist. Und er sprach, worauf seid ihr denn eigentlich getauft? Sie aber sagten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat mit der Taufe der Buße getauft, indem er dem Volk sagte, dass sie an den glauben sollten, der nach ihm komme. Das ist ein Jesus. Als sie es aber gehört hatten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände aufgelegt hatte, kam der Heilige Geist und sie redeten in Sprachen, in Zungen und weissagten. Es waren aber insgesamt etwa 12 Männer. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal Gedanken über diese Begebenheit gemacht habt, über diese Situation. Der Paulus kommt da rein in diese Stadt. Vielleicht sind diese 12 Leute irgendwie missionsmäßig aktiv, so ein Haus-zu-Haus-Aktion oder ich weiß es nicht, oder vielleicht ein Gottesdienst, hat er mitgekriegt und merkt, also irgendwas fehlt. Also er fragt sie ja, habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Ihr habt euch bekehrt irgendwann, aber habt ihr dann auch den Heiligen Geist empfangen? Er merkt, da ist kein Brennen da vielleicht oder das Feuer ist nicht da, keine Kraft ist da. Und er fragt, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Und ich glaube, er würde das auch bei uns oft so fragen. Wäre interessant, Paulus mal hier einzuladen, was er dann sagen würde. Habt ihr eigentlich den Heiligen Geist empfangen? Wobei, ich bin sicher, dass bei uns... Okay. Nein, deswegen bin ich auch hier, weil es hier brennt. Aber es brennt noch nicht genug. Jesus möchte, dass wirklich diese apostelgeschichtlichen Verhältnisse wirklich hier bei uns auch sind. Das sind nicht umsonst aufgeschrieben als nette Märchen oder so, sondern als Appetitanreger. Aperitif, Antipasti. Also es kommt noch einiges, ja, noch größere Sachen. Wir müssen uns wirklich überlegen und wissen, wie sieht Gott uns Menschen? Aus welchen Teilen sind wir zusammengesetzt? Das ist ein bisschen technisch, aber wir müssen das wissen. Wir sind von Gott geschaffen als Leib, Seele und Geist. Das müssen wir wirklich auseinanderhalten. Leib, Seele und Geist. Und in der richtigen Konstellation zusammen können wir richtig leben. Der Geist soll diese Ebene sein, auf der Gott uns Menschen begegnet, auf der Gott redet mit uns, auf der wir Gott sehen können. Aber ihr wisst es aus dem Beginn der Bibel, Schöpfungsbericht, es passierte der Sündenfall. Gott sagt, wenn du von diesem Baum isst, Adam und Eva, dem Baum des Lebens, dann wirst du sterben. Und die haben gegessen und sind gestorben, aber geistlich gestorben. Die geistliche Zufuhr, die geistliche Möglichkeit, mit Gott zu kommunizieren, war weg. Und es war tot für den Menschen. Leib und Seele haben weiter existiert oder vegetiert vielleicht. Aber es war kein Gespräch mit Gott mehr da. Vielleicht konnten die irgendwie ein bisschen religiös sein, irgendwas spielen. Aber es war nichts Echtes, es war kein Leben mehr da. Wenn du dich entscheidest für Jesus, das ist die allerwichtigste Entscheidung in deinem Leben, wirklich die allerwichtigste Entscheidung, dann spricht die Bibel von einer Wiedergeburt. Dann kommt dieser Geist in dich rein. Der Heilige Geist wird in dich reingelegt. Ab diesem Zeitpunkt bist du gerettet. Hast du ewiges Leben. Wirst du, wenn du stirbst, bei Gott ankommen. Du wirst nicht in die Hölle kommen, sondern du wirst bei Gott ankommen. Du hast Sündenvergebung. Diese zwei Sachen. Das ist, wenn du dich nicht dagegen entscheidest und sagst, nein, ich möchte mit Jesus nichts mehr zu tun haben, mit dem Heiligen Geist, dann ist es die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die kann nicht vergeben werden, natürlich. Dann wirst du verloren gehen. Aber wenn du das nicht tust, dann wirst du gerettet sein. Das müssen wir wirklich wissen. Aber du hast diesen Babygeist in dich reingelegt bekommen. Du hast eine Wiedergeburt, da kommt was Kleines auf die Welt. Einen Babygeist in dich rein. Das ist das unterste christliche Niveau. Wirklich. Du bist gerettet, aber in deinem Leben passiert dann einfach nichts. Ja, du kommst irgendwann an, aber du unterscheidest dich eigentlich gar nicht von anderen Leuten, die Jesus nicht kennen. Und deswegen kriegen wir diesen Heiligen Geist. Und der soll groß werden, der soll stark werden, der soll dein Leben übernehmen, der soll dich neu prägen. Der soll die Kraft Gottes widerspiegeln in der Welt. Die Leute sollen dich angucken und sagen, jawohl, ich möchte auch Christ werden. So ist es gedacht. Und so wird es auch wieder sein. Und dein Denken soll neu geprägt werden. Du sollst mit der Wahrheit vollgefüllt sein. Das heißt, das ist das Einzige, was Gott von uns erwartet. Mehr erwartet er auch gar nicht, dass wir uns die Wahrheiten des Wortes Gottes reinsaugen. Das Wasserbad im Wort nehmen, baden im Wort, marinieren. Dass das wirklich überall reindringt. Und wir werden verändert. Unser Denken wird verändert, wird ganz neu geprägt vom Heiligen Geist. Unser Fühlen wird ganz neu. Unsere Stimmungen, das, was wir tun, was wir nicht tun, das wird ganz neu. Und ganz wichtig ist unsere Fantasie. Die wird geprägt vom Heiligen Geist, das, was wir uns vorstellen. Er soll die Regie drüber haben. Oder wird es auch tun, weil es das wirklich Beste ist. Überleg dir mal, wenn du im Alltag bist und es passiert irgendwas. Irgendwas, was dich, was unangenehm ist. Deine Fantasie malt Horrorszenarien aus. Oh, es zwickt hier. Oh, es wird auch kein Herzinfarkt sein. Was es auch ist. Du siehst das geschaufelte Grab schon vor dir. Oder das Schlimmste, was dir dann eben passieren kann. Das ist die weltlich geprägte Fantasie. Aber du weißt, der Geist Gottes, Jesus, der Vater hat was ganz anderes vor. Das ist eine ganz andere Wahrheit. Und das soll in unserer Fantasie da sein. Die Fantasie ist wirklich diese Ebene, in der Gott redet zu uns. Die von ihm geprägt ist. Und es ist nicht eins. Also wenn du dich bekehrst, kommt dieser Babygeist in dich rein. Aber wir lesen es im Neuen Testament. Zeitversetzt später bekommen die durch Handauflegung den Heiligen Geist. In der Bibel gibt es verschiedene Ausdrücke dafür. Taufe im Heiligen Geist, getauft sein im Heiligen Geist. Geistestaufe. Das passiert später. Oder ein anderer Ausdruck, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist, getränkt sein mit dem Heiligen Geist, gesalbt sein mit dem Heiligen Geist. Es gibt, glaube ich, noch mehr Begriffe dafür. Es ist ein separates Ereignis. Wir oder in verschiedenen Gemeinderichtungen wird es zusammengeworfen. Es ist schwammig. Ja, ich bin doch bekehrt, ich habe doch den Heiligen Geist. Er muss neu in dich reingegeben werden, damit er stark werden kann, dieser Heilige Geist. Damit er wirklich so eine Triebfeder ist, so ein Antrieb, damit du das überhaupt möchtest, dass Gott durch dich hindurchfließt zu anderen Menschen. Dass das Reich Gottes wirklich durch den Heiligen Geist gebaut wird, nicht durch uns. Wichtig, es ist wirklich super wichtig, dass wir das verstehen. Nicht wir sollen das Reich Gottes bauen, sondern Gott möchte das selber bauen. Für die ersten Christen damals, in der Apostelgeschichte, für die Apostel damals, war das das Selbstverständlichste der Welt. Wenn sich jemand bekehrt, kriegt er kurze Zeit später den Heiligen Geist. Durch Handauflegung oder das Feuerfeld, zu Pfingsten zum Beispiel, gibt es verschiedene Ausdrücke oder Möglichkeiten. Aber es scheint im Lauf der Zeit verloren gegangen zu sein. Wir fragen uns ja, warum soll sowas verloren gehen? Ist ja wohl überhaupt nicht möglich. Steht doch schwarz auf weiß in der Bibel drin. Aber es gibt jemanden, wie ich gerade gesagt habe, der möchte dafür sorgen oder tut es auch manchmal sehr erfolgreich, dass sowas verloren geht, der Teufel. Anderes Beispiel. Nach 1600 Jahren, nachdem die Bibel geschrieben worden ist, muss Gott einen Martin Luther brauchen, damit das wieder ins Gedächtnis zurückkommt, damit die Leute drauf mit der Nase gestoßen werden, dass der Mensch durch Glaube oder durch Gnade gerechtfertigt ist. Was haben sich die Leute bemüht, damals wirklich durch Ablassbriefe irgendwie in den Himmel reinzukommen? Man sagt, es steht doch schwarz auf weiß in der Bibel, konnten die doch lesen. Es hat ihnen echt jemand die Augen zugehalten. Und genauso ist es mit dieser Thematik, Geistestaufe, getauft sein im Heiligen Geist. Das ist was, was Gott ganz neu offenbart. Und es wird heftigst umkämpft, dieses Thema. Ich weiß nicht, ob ihr so ein bisschen Einblick habt in diese ganzen theologischen Richtungen, die es da gibt. Wie bei Luther damals, der auch Morddrohungen gekriegt hat von verschiedenen Seiten, ist das heute umkämpft, dieses Thema. Geistestaufe, dass der Heilige Geist wirklich separat gegeben werden muss durch Handauflegung, dass Zungenrede dazugehört. In Sprachen reden, in Sprachen singen, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Und es wird kommen, es ist Jesus spricht von Wehen, die immer wieder kommen. Und es ist eine Wehe. Wir kommen in dieses Zeitalter des Heiligen Geistes rein, in der er, der Heilige Geist, Jesus selber, seine Gemeinde baut, seine Braut zurüstet, dass keine Runzeln mehr dran sind. Und im Moment sind noch ziemlich viele Runzeln dran an der Braut, wenn man sie so anguckt. Wie war das bei Paulus? Saulus, Paulus, dieses Erlebnis, das er da gehabt hat, der war ein frommer Mann. Der war fromm und hatte seine Gottesbeziehung, jedenfalls dachte er das, dass er die hätte. Aber diese wiedergeborenen, geisterfüllten Christen, oh, das war ihm ein Dorn im Auge. Das hat ihm wehgetan, das musste weg. Und mit Drohen und Schnauben, können wir da lesen, Apostelgeschichte 9, geht er gegen diese Christen vor. Im Hintergrund steht auch wieder derjenige, der das verhindern möchte, dass die Christen lebendig bleiben, dass sie Kraft zeigen. Und der Paulus geht in die Häuser rein, packt die Leute am Schlawittchen und führt sie ins Gefängnis. Bei Stephanus ist er dabei, als er gesteinigt wird, und findet es toll. Ja, da habe ich Gott einen Gefallen damit getan, denkt er. Aber er war so auf dem Holzweg. Das war der menschliche Geist, der da aktiv war, und nicht der Heilige Geist. Und dann begegnet er Jesus. Ein helles Licht, heller als die Scheinwerfer, heller als die Sonne überhaupt, umstrahlt ihn. Und er hört Jesus. Hat er noch nie getan vorher in seinem Leben. Und er ist blind, er muss geführt werden. Links und rechts wird er getragen. Er begegnet Jesus. Das fehlt uns heute auch wirklich, so eine existenzielle Begegnung mit Jesus. Und es heißt, Apostelgeschichte 9, er betet. In diesen 3 Tagen seiner Blindheit, wo er sitzt, nicht isst, nicht trinkt, er betet. Und ich bin sicher, dass das ein anderes Gebet war als vor ein paar Tagen vorher, als Pharisäer. Da ist irgendwo jetzt eine Gottesbeziehung da. Und er hat eine Vision. Das hat er bestimmt auch noch nicht erlebt vorher. Er sieht diesen Hananias zu ihm kommen, ihm die Hände auflegen, ihn mit Geist erfüllen. Und auch Paulus konnte dann in Zungen reden. Das können wir aus dem Korintherbrief dann rauslesen. Bruder Saul, sagt Hananias, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist auf dem Weg hierher, den du kamst, damit du wieder sehend und mit dem Heiligen Geist erfüllt werdest. So hat der Paulus das erlebt. Und später kann Paulus wirklich schreiben, ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Also eine völlig neue Qualität von Leben. Und wir müssen wirklich, oder sollten, wir müssen natürlich nicht, aber wir sollten wirklich unterscheiden, was ist mein Geist, mein menschlicher Geist und was ist Heiliger Geist. Ja, das ist ein riesengroßer Unterschied. So ein Schlüsselerlebnis bei mir war mal, ich habe eine Predigt vorbereitet, weiß jetzt nicht ganz genau, wo das steht, aber da kommen einige Leute zu Jesus und sagen, Herr, wir haben doch gepredigt in deinem Namen, wir haben sogar böse Geister ausgetrieben in deinem Namen und noch ein paar andere Sachen, Kranke geheilt. Wisst ihr, was Jesus dann sagt? Ich kenne euch überhaupt nicht. Und er setzt noch eins drauf, hinweg, ihr Übeltäter. Also ihr habt durch eure menschliche Aktion, wie ich menschlich wundervoll bringen soll, weiß ich nicht, aber es ist scheinbar möglich, ihr habt dem Reich Gottes Schaden zugefügt dadurch. Und es passiert so vieles Menschliche. Wir spielen oft nur Gemeinde. Nicht wir, sondern generell. Und es soll anders werden. Es gibt eine andere Möglichkeit. Eine Dimension, die wir vielleicht noch gar nicht kennen, dieses Musik hören, wirklich getragen sein von dieser Musik vom Heiligen Geist, der wir uns aber sehr stark nähern. Du kannst menschlich beten, du kannst menschlich anbeten sogar, aber du merkst, das Leben ist nicht dabei. Du hast einen großen Garten, stell dir das mal vor. Es ist heiß und du musst den Garten bewässern. Du hast jetzt die Möglichkeit, mit einer Gießkanne permanent von Wasserhahn zum Garten gehen und so zu versuchen, alles so ein bisschen nass zu kriegen. Es wird dir gelingen, aber es ist anstrengend. So ist es auch bisher gelaufen. Es ist anstrengend. Das siehst du an vielen Christen, die sind verbittert und vielleicht ist ein grüner Halm mal gewachsen. Haben sich Leute bekehrt sogar. Gott hat es gesegnet, okay. aber nicht das Eigentliche. Du sollst einfach nur den Schlauch anschließen und so einen Sprenger aufstellen. Und der muss ab und zu mal verstellt werden, dass es nicht einsumpft an der Stelle. So soll es eigentlich sein. Entspannt. Die Leute sollen sagen, der ist so entspannt, ich möchte auch Christ werden. Der ist nicht so unter Druck wie ich, der hat auch viel zu tun vielleicht. Im Arbeitsplatz generell. Aber der ist entspannt. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Da ist Leben dahinter, dieses Leben. Ich kann das Leben berühren. Als ich damals so die Geistestaufe empfangen habe, war das Erste, was mir aufgefallen ist, wenn ich einer Predigt zugehört habe, ob es eine gesetzliche Predigt war. Also wieder so der Appell, du musst doch mehr, dieser Zeigefinger. Ich habe Gnade kennengelernt dadurch. Ich war es nicht so sensibel geworden dafür. Oder aber auch eine zweite Sache, in vielen Liedern wird gebettelt. Jesus, schenk doch endlich deinen Heiligen Geist. Kennt ihr das Lied? Also ich singe jetzt vorsichtig. Dieses, o Herr, gieße Ströme des lebendigen Wassers aus. O Herr, über uns. Ja, genau. Okay, es ist dürr, wie dieser Garten. Aber wir müssen Gott nicht bitten, bitte, bitte, kipp doch endlich deine Badewanne aus über uns. Es liegt an uns. Ob wir wirklich fleißig sind, ich sag's nochmal, das ist der einzige Fleiß, den Jesus von uns erwartet, dass wir das Wort Gottes, die Wahrheit Gottes in uns reinsaugen und den Heiligen Geist es in Kraft verwandeln lassen. Wenn wir Lüge in uns reinsaugen, kann der Heilige Geist nichts damit anfangen. Oder ein anderes Lied, ein Kinderlied auf irgendeiner CD bei uns zu Hause. Lieb mich, lieb mich, lieb mich, Jesus, lieb mich, wie ich bin, dieses Betteln. Er liebt mich doch. Was kommt bei den Kindern an, wenn sie das singen müssen? Also ich muss kratzen, bitte lieb mich doch endlich. Es ist Lüge, es ist einfach Lüge. Es ist nicht nur theologisch sehr krumm und fragwürdig, es ist Lüge. Er liebt mich. Es gibt viele Beispiele. Und auch da singen wir uns in eine falsche Richtung oft. Es ist so eingängig manches, aber es stimmt einfach nicht. Okay, das waren jetzt so zwei Beispiele bei mir. Habt ihr noch Power für einen Bibeltext? Ja. Da gibt nämlich, also es hat einer genickt. Nein, nicht eingenickt. Also es ist noch nicht Mitternacht und das Fenster ist oben, von daher, es dürfte schwierig sein. Da gibt der... Oh ja, genau. In Epheser 5 steht ein Text, wo der Paulus ganz komprimiert uns das sagt, wie wir... Nee, nicht wie einer durchs Fenster fällt, sondern wie wir den Heiligen Geist kriegen oder wie wir offen sein können für den Heiligen Geist. Epheser 5, ab Vers 18. Und berauscht euch nicht voll Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geistes. Es ist mein aktives Wollen. Er erwartet es, der Heilige Geist, Jesus, der Vater erwartet es, dass du aktiv erfüllt sein möchtest mit dem Heiligen Geist, dass du das möchtest, dass du ihn einlädst. Werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet. Das ist für die Gemeindeveranstaltung gedacht, aber auch für mich zu Hause, für jeden zu Hause. Psalmen und Loblieder. Das ist was Vorformuliertes. Da kann ich mich einklinken, kann den Geist fließen lassen. Und geistliche Lieder. Als ich das so zum ersten Mal gelesen habe, habe ich gedacht, ist das jetzt eine Wiederholung oder so? Psalmen und Loblieder und geistliche Lieder. Damit ist nicht gemeint fromme oder christliche Lieder, sondern geistliche Lieder sind Lieder aus dieser Dimension Gottes. Ich habe gerade gesagt, wir können in Sprachen reden, in Zungen reden. Wir können auch in Zungen singen. Habt ihr das schon mal gehört? Zungengesang. Das ist was Harmonisches. Die ganze Gemeinde singt in Zungen. Dadurch können wir dem Heiligen Geist so eine Rutschbahn bieten, wie so eine Wasserrutsche in uns rein. In die Gemeindeveranstaltung. Dadurch kann er reden. Singt zueinander in Psalmen, Lobliedern und geistlichen Liedern. und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Und singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Das ist was, was nicht über meine Lippen drüber geht, das in meinem Herzen stattfindet. Ich singe dem Herrn in meinem Herzen. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. Das ist das Ganze. Außenumstände können nicht so nah an euch herandringen, wenn diese Freude am Herrn wirklich in euch drin ist. Weiter sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wirklich für jede Situation Danke sagen. Er ist dein Papa und er weiß, was dir passiert. Sag Danke einfach dafür. Es ist eine Anweisung, es ist ein Gebot, das wir kriegen. Es schützt mich vor Bitterkeit, vor Versuchungen auch. Sag Dank dafür, das entmachtet das Ganze. Du wirst dich herrlich zeigen in dieser Situation. Wenn meine Fantasie schon wieder irgendwelche Gräber sieht, ich sag dir Danke und du wirst dich verherrlichen. Und ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Es ist schwierig für einen Franken, sowas auszusprechen. Strebt nicht nach Macht und Einfluss. Und hinterher kommt der Bezug zur Ehe. Ordnet euch einander unter. In der Gemeinde, in der Ehe, in euren Situationen. Versucht nicht selber groß rauszukommen. Er wird erhöhen zu seiner Zeit. Er wird dich erhöhen und er wird es garantiert tun. Zu seiner Zeit. Ja. Das Thema Geistestaufe, durch diesen Smith Wigglesworth bin ich da wieder draufgekommen. Es brennt mir wirklich, es brennt. Das ist wirklich der Schlüssel zu einer neuen Dimension. Wir kommen in Zeiten rein, in denen Jesus wirklich seine Gemeinde bauen möchte. Er möchte das machen. Wir dürfen sagen, ich lasse dich durch mich wirken, ich lasse dich fließen, ich bin gehorsam. Das ist die Voraussetzung. Ich bin gehorsam. Paulus, ich lege mich jetzt auf den drauf. Oder ich spreche diese Frau mitten im Essen an, ob es peinlich ist oder nicht. Ich bin gehorsam, ich tue das. Und wir werden diesen Jackpot knacken. Die Finsternis wird zunehmen. Das ist offensichtlich, das ist greifbar, das sehen wir jeden Tag in den Nachrichten oder sogar persönlich, dass es immer mehr Druck gibt in der Welt. Aber auch die Gemeinde wird an Strahlkraft gewinnen und das ist der Weg dazu. Weizen und Unkraut, beides reift. Ich muss jetzt Schluss machen. Okay, Amen. Können wir noch miteinander beten? Also wir haben noch nicht Mitternacht, wir haben noch Zeit.